Advokaten des Bösen.
Wieder mal darf ich sagen, herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan und bei mir ist heute Hans Reinhardt für die aktuelle Akte. Hallo an dich, Hans.
Hallo Simone.
Wir haben uns mal wieder in unsere zum Podcast-Studio umgebaute Aktenkammer zurückgezogen. Vor uns eine frische Akte und wenn ich sage frisch, dann ist die wirklich gar nicht so alt. Das ist ganz interessant. Also in letzter Zeit quatschen du und ich, aber auch Burkhard und ich über einige aktuelle Fälle, die wirklich erst vor kurzem verhandelt worden sind und teilweise auch erst vor kurzem Schlagzeilen gemacht haben. Und so ist es auch mit der heutigen Akte, die wir öffnen. Es geht um den sogenannten Lynchmord von Köln. Klingt direkt krass. Passiert ist das Ganze am 10. März 2022. In dem Fall verhandelt wurde aber teilweise erst noch vor kurzem. Das konnten wir zum Beispiel auch auf unserem Instagram-Account zu Advokaten des Bösen sehen, denn du hattest auch eine Mandantin in dem Fall. Wir nennen sie für die Akte Medina. Die heute 44-Jährige ist in Bosnien-Herzegowina geboren und findet sich ab dem 22. Mai 2023 aber in einer Zelle in Untersuchungshaft wieder. Wir fangen aber erstmal ganz vorne an, denn das Ganze hat eine lange Vorgeschichte, die wir versuchen aufzudröseln. Wir haben da zwei verfeindete Familien, die beide jeweils ursprünglich aus dem Balkanraum kommen. Der endgültige Auslöser für die Tat im März 2022 ist ein sogenanntes Hassvideo, auf das wir gleich genauer gucken. Aber schon vorher schwelte der Konflikt zwischen diesen beiden Familien. Hans, warum genau?
Schon vor dem Hassvideo hatte es zwischen den Familien bereits Aufregung um veröffentlichte Nacktfotos einer jungen Frau unter der Dusche gegeben. Und dann sind sogar Schüsse gefallen in einer Bar in Belgrad. Mhm. Es lag daran, es gab eine über 10 Jahre dauernde Familienfehde zwischen zwei verfeindeten oder sich nicht mögenden Roma-Clans. Mhm. Ja, und das führte in einem Fall sogar zu einer Grabschändung, ja, wo also ein Grab eines kleinen Jungen, der gestorben war, geschändet wurde. Das führte dann dazu, dass eben man Konsequenzen folgen lassen musste. Und dann gab es auch diese Schüsse daraufhin in einer Bar in Belgrad. Letztendlich gab es aber keine Toten. Das ist immer so ein Ding mit dem Ehrbegriff. Mhm. Der Ehrbegriff hat ja eine wichtige Funktion in bestimmten Kreisen. Das ist uns so ein bisschen wesensfremd, weil wir anders aufgewachsen sind. Aber da ist es oft so, wenn die Ehre extrem verletzt wird, dann muss das Folgen haben. Mhm. Folgen in irgendeiner Form. Das ist letztendlich auch das, worum es hier in diesem Fall im Ergebnis geht.
Ja, und in dieser Bar in Belgrad, wo es die Schießerei gab, da sitzt ein Mann. Er trägt den Spitznamen Mirso. Gehört zu einer der beiden Familien, ist der Neffe des Oberhauptes. Er wurde bei den Schüssen zwar nicht verletzt, fühlte sich aber trotzdem angegriffen. Die Situation war eben schon angespannt. Außerdem gilt Mirso in seiner eigenen Familie als durchaus schwieriger Charakter, Hans.
Ja, der lebt in Serbien an einem nicht bekannten Ort, hat zu seiner eigenen Familie kaum Kontakt, mhm, und ist auch im Kreis seiner eigenen Familie isoliert worden, weil man den irgendwie als verrückt oder zumindest nicht ganz ernst zu nehmen einstufte.
Mhm. Und Mirso ist auch mit seinem eigenen Bruder seit dem Tod der gemeinsamen Mutter zerstritten. Der Bruder heißt Senat, wird von allen aber immer nur Heido genannt. Er ist zur Tatzeit 37 Jahre alt und Familienvater. Und er hat halt diesen problematischen Bruder, den nicht mal mehr die eigene Familie so richtig akzeptieren mag. Aber Mirso trägt viel Wut in sich, vor allem gegen die verfeindete Familie, vor allem nach den Schüssen in Belgrad, für die er sie auch verantwortlich macht. Und er greift in der Nacht vom 9. auf den 10. März 2022 zum Handy. Hans, Mirso nimmt ein folgenschweres Video in dieser Nacht auf.
Mirso zeichnet ein sogenanntes Hassvideo auf. Ein Facebook-Live-Video, das eine Dauer von fast 6 Stunden hatte.
Oh mein Gott.
Und im Dezember 2022 wurden die verstörenden und dann auch wirklich diese teilweise auch unglaublichen Szenen vor Gericht abgespielt. Zu sehen war ein wild gestikulierender Mann, offensichtlich dieser Mirso, mit Vollbart, der plötzlich ein Fleischerbeil in der Hand gehalten hatte und in Richtung der anderen Großfamilie gedroht haben soll, dem Oberhaupt der Familie die Hände abzuhacken. Zwischendurch soll er dann immer wieder Bier getrunken haben, geraucht haben, gegessen, gesungen, da hat er eine Pistole gezogen, diese in die Kamera gehalten. Mirso forderte einen Vater der anderen Familie auf, zu ihm nach Belgrad zu kommen, hat ihn als Feigling tituliert. Außerdem kündigte er sexuelle Demütigungen von weiteren weiblichen Familienmitgliedern an, beschimpfte auch die Toten, verunglimpfte eben die Verstorbenen der verfeindeten Familie.
Also wirklich purer Hass, der sich da in diesem Video in scheinbar epischer Breite entlädt. Das muss man sich mal vorstellen, 6 Stunden lang. Dazu völlig wirres Verhalten. Aber dieses Video löst eine Eskalation der Wut aus. Das Oberhaupt der verunglückten Familie fordert die anderen Familienmitglieder auf, Vergeltung und Rache zu üben. Von einer adäquaten Lektion ist da die Rede, die erteilt werden sollte. Dem Ruf folgten sogar Verwandte aus Frankreich und Belgien. Sie alle reisten nach Köln an, um dem Familienoberhaupt bei diesen Racheplänen beizustehen. Treffpunkt ist in Köln der Bereich rund um die Bamberger Straße. Hans, warum dort?
Der Bereich dort in Köln-Pfingst war ein bekanntes Viertel, weil es dort zahlreiche Veranstaltungsorte gab und eben deshalb ein beliebter Treffpunkt für Roma-Familien waren. Mhm. Und eben auch für das spätere Opfer. Das wohnte dort auch in unmittelbarer Nähe. Das spätere Opfer ist eben der Bruder des Hassvideo-Urhebers. Heido hieß er. Offensichtlich wurde der Plan geschmiedet, dass Heido für die Beschimpfungen seines Bruders Mirso büßen muss und zumindest schwer verletzt werden soll. Und das eben, obwohl der Heido damit ja überhaupt nichts zu tun hatte. Mhm. Ja, er ist halt Mitglied der anderen großen Familie, schlichtweg nicht mehr. Aber trotzdem sah der Plan vor, dass Heido in ein Gespräch verwickelt werden sollte. Man sollte ihn umzingeln und dann attackieren. Entsprechend wurden auch Fluchtfahrzeuge geparkt, die die ganze Situation so ein bisschen umstellten, dass auch keine anderen Personen dort zu Hilfe eilen konnten. Zumindest war das der Vorwurf.
Mhm. Also das wurde wirklich in kürzester Zeit bis ins kleinste Detail durchgeplant. Alles,
ja,
ne?
das war eben die große Frage. Mhm. Steckte da wirklich ein großer Plan dahinter? Oder war das eine spontane Entladung? Weil nämlich an dem Tag, als das passiert ist, kurze Zeit vorher erst dieses Video durch die Gegend geisterte. Mhm. Und das wanderte dann von Handy zu Handy. Alle waren dort vor Ort, sahen hier diese extremen Hassattacken und Beleidigungen. Und ich denke mal an, dann fing es an zu brodeln. Mhm. Ich persönlich glaube das aber gar nicht an einen Plan, sondern einfach daran, dass dann vielen Leuten plötzlich die Sicherung durchgebrannt ist. Und wenn das bei dem einen und dem anderen, dann entsteht ja auch eine sogenannte Gruppendynamik. Mhm. Und dann schließen sich andere da auch nicht aus.
Mhm, alle schaukeln sich so gegenseitig hoch, ne?
Genau.
Ja, und das ist so eine Logik, die sich mir auch einfach nicht erschließen wird. Also vielleicht wusste die Familie ja nicht, dass Heido und sein Bruder Mirso eigentlich gar keinen Kontakt hatten und auch in keinem guten Verhältnis zueinander standen. Aber so oder so, dass man sich mit Hilfe eines anderen Familienmitglieds rächen will und überhaupt diese Selbstjustiz, das ist alles einfach nur unfassbar. Das Ganze geht jetzt aber unheimlich schnell. Noch am selben Tag des erschienenen Hassvideos ist die Großfamilie also dort in Köln versammelt. Gegen 3:30 am Nachmittag fährt Heido mit seinem Smart über die Bamberger Straße und will gerade abbiegen, da wird er durch das offene Fahrerfenster angesprochen. Heido denkt offenbar zunächst, es wäre so ein ganz harmloses Gespräch. Jedenfalls bleibt er mit dem Wagen stehen. Er erkennt die Person offenbar auch nicht. Und auch als sich immer mehr Familienmitglieder von allen Seiten nähern, hegt er wohl noch keinen Verdacht. Was Heido nicht ahnt, die Falle ist bereits zugeschnappt und er sitzt mittendrin, Hans.
Ja, für Heido war es ein Angriff aus dem Nichts. Er wurde plötzlich angegriffen, der Zündschlüssel wurde abgezogen und dann war den Männern und dem Mob, der sich da aufstellte, hilflos ausgeliefert. PKW-Scheiben hat man zertrümmert. Heido zunächst auf die Beifahrerseite gezogen, dann auf die Rückbank, in den Kofferraumbereich gezogen und anschließend wurde er dann brutal rausgezogen aus dem Auto. Es wurde auf ihn eingeschlagen, eingetreten, mit unterschiedlichen Gegenständen, Messern wurde auf ihn eingestochen. Und als es dann Heido gelingt, sich für einen kurzen Moment zu befreien, als er da aus dem Auto heraus war, setzte der Mob eben auch draußen seinen Angriff fort, wurde gewürgt, geschlagen, getreten, mit einem Hammer traktiert. Mindestens 17 Mal wurde mit verschiedenen Messern oder mit ein, zwei Messern auf ihn eingestochen. Und auch als Heido schon regungslos am Boden lag, wurde noch weiter auf ihn eingetreten und eingeschlagen.
Da bleibt man wirklich sprachlos bei dieser absoluten Eskalation an Aggression an einem eigentlich vollkommen unbeteiligten Opfer, ne? Also komplett in der Unterzahl, arg und wehrlos in dieser Situation, am helllichten Tag, mitten auf der Straße. Und es gibt von der Tat auch Videos, ich bin mir nicht sicher, ob es Handyvideos sind, es gab Zeugen, ja, die da gar nicht eingeschritten sind im Endeffekt.
Ja, es gab herumstehende Zeugen, die nicht eingeschritten sind und es gab, und das war das wichtigste Beweismittel, ein Überwachungsvideo, ein übereinstündiges Überwachungsvideo einer Überwachungskamera eines Geschäftes da in der Nähe. Mhm. Und dieses Überwachungsvideo ist auch schon sehr heftig, man muss sich da wirklich schon zusammenreißen, wenn man das sieht. Aber es ist ja viral gegangen, mittlerweile kann man sich es überall angucken, ich glaube bei YouTube und Co. kann man das sehen.
Es
ist ja auch in den Gerichtsverhandlungen abgespielt worden. Da sieht man also ganz genau, was passiert ist. Das Problem lag aber darin, die Person dort zu identifizieren, weil die Qualität dieses Videos war nicht besonders gut.
Das kennt man ja von so Überwachungsvideos, dass sie leider nicht die beste Qualität haben. Ne?
Genau, genau.
Da kann man ja wirklich Gesichter nicht wirklich erkennen und ausmachen. Heido wird nach dem Gewaltexzess irgendwann aber dann doch mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er wird auf der Intensivstation behandelt, verstirbt aber am 28. März an den Folgen seiner Verletzungen. Multiorganversagen und Hirnschaden werden die Todesursache sein. Aus der Tat wird der Lynchmord von Köln. Weiß man, wie sein Bruder Mirso und der Rest der Familie auf die Tat und Heidos Tod reagiert haben?
Es gab ja schon wieder kurze Zeit danach eine weitere Racheaktion. Das heißt, das ist wie beim Tennis, das Spiel geht immer so hin und her offensichtlich. Ist auch jemand mit einem Messer schwer verletzt worden. Und der Täter, einer der Personen, die dabei waren, die da rumstanden, ist auch wieder flüchtig.
Jetzt haben wir ja gehört, es waren unheimlich viele Menschen der Großfamilie vor Ort bei der Tat. Es gab viele Tritte, viele Schläge und auch Messerstiche. Das muss doch für die Ermittler und die Ermittlerin so gut wie unmöglich gewesen sein, auszumachen, wer was wann getan hat, oder?
Die Ermittlungen waren in dem Fall extrem schwierig, insbesondere was die sichere Täterzuordnung angeht. Viele Familienangehörige waren nach der Tat ins Ausland geflüchtet und untergetaucht. Ich meine, es sind über 100 Familien aus dem Roma-Bereich ins Ausland geflohen. Letztendlich nicht nur aus der Befürchtung, vielleicht wird gegen uns auch ermittelt, weil wir da irgendwas mitbekommen haben oder was zu beigetragen haben könnten. Auch vielfach aus Angst, dass sie auch Opfer werden einer nächsten Racheaktion.
Ja, bei so einer Lawine der Wut und der Aggression ist das ja auch kein Wunder. Genau. Ne?
Und am Landgericht in Köln liefen dann eben aber schließlich ab März 23 mehrere Gerichtsprozesse.
Ja, genau. Im Juni 2023 werden zum Beispiel zwei Männer verurteilt. Gucken wir uns beide Urteile mal genauer an. Einmal wird ein 31-Jähriger wegen gemeinschaftlichen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und was interessant dabei ist, Hans, dem Gericht war es bei dem Urteil egal, dass der Angeklagte nicht aktiv an Heidos Tötung beteiligt war.
Ja, und das war auch das gefährliche Vorzeichen dieser Prozesse. Wenn sich ein Gericht einmal so festgelegt hat, dann besteht oft die Wahrscheinlichkeit, dass eben andere Strafkammern ähnlich agieren werden. Denn die Richter beriefen sich auf die Gemeinschaftlichkeit von Plan und Tatumsetzung und somit müsste dann jeder Beteiligte sich auch die Beiträge der anderen zurechnen lassen. Jurist spricht da von Mittäterschaft. Die Regelung im Gesetz lautet § 25 Absatz 2 StGB. Da steht, begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft. Und das Gericht sah es dort nach 26 Verhandlungstagen als erwiesen an, dass der Angeklagte mit rund 30 weiteren Männern das Opfer angegriffen hatte oder ihm zumindest die Tathandlungen der anderen zugerechnet werden. Die Tat, so hieß es in der Urteilsbegründung, lässt den Betrachter fassungslos zurück.
Definitiv nicht nur fassungslos, würde ich sagen, sondern wirklich komplett ohne jedes Verständnis dafür. Gucken wir auf das andere Urteil. Da gab es für einen 24-Jährigen insgesamt 7,5 Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord. Das bedeutet, Hans, hier ging das Gericht im Gegensatz zu dem anderen Prozess lediglich von Unterstützungshandlungen, also einer Teilnahme an dem Lynchmord aus.
Entscheidend war für das Gericht, dass der 24-Jährige zu keinem Zeitpunkt bestimmenden Einfluss auf das Tatgeschehen nehmen konnte. Anders als bei den anderen Personen kam ihm auch aufgrund seiner untergeordneten Stellung im Familienverband kein nennenswerter Einfluss zu. Das hieß, weder besonders dramatisch, der 57-jährige Vater dieses Verurteilten war ursprünglich mitangeklagt und hatte in der Familie auch eine besondere hohe Stellung inne. Er hatte am Tag vor der Urteilsverkündung im Kölner Gefängnis Selbstmord verübt. In einem Abschiedsbrief, der im Prozess von einer Dolmetscherin übersetzt wurde, hatte der Mann, wie schon in seinem letzten Wort, sowohl seine als auch die Unschuld seines Sohnes beteuert, aber weder ihm noch seinem Sohn sei vom Gericht Glauben geschenkt worden. Dann heißt es in seinem Abschiedsbrief, darum nehme ich mir das Leben, weil sie mir nicht glauben, einfach nicht glauben.
Und da sieht man nochmal, dass solche Taten wie dieser Lynchmord, dass solche Rachetaten einfach immer wieder Verlierer auf allen Seiten erzeugen. Ne? Und dann kommen wir zu deiner Mandantin, zu Medina. Sie stand ab Januar diesen Jahres auch vor Gericht. Wieso genau, Hans?
Man muss zunächst von dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft ausgehen. Die Staatsanwaltschaft klagte sie an, sie habe am Vormittag des Tattages in Kenntnis und Billigung dieses bisherigen Planes zur Tötung von Hajos ihren Sohn gedungen und ihren Schwiegersohn und hätte diesen erklärt, da gäbe es ein Problem, das gelöst werden müsse. Und deshalb hätte sie beide aufgefordert, sie abzuholen und dann solle man gemeinsam zum späteren Tatort fahren. Tatsächlich kam man dort am 14.39 Uhr laut Videoaufzeichnung auch an, in einem roten Fiat. Und dann stiegen alle Personen aus und warteten da und standen da rum. Und während sich nach dessen Ankunft dann die zwei Männer aktiv an dem Lynchmord beteiligten, das sah man also auf dem Videofilm, so der Vorwurf, hielt sich die Frau laut Videoaufzeichnung im Hintergrund, blickte auf das Geschehen, sah sich das an. Und als dann der Heido schließlich aus seinem Fahrzeug herauskam oder herausgezogen wurde und von den anderen Mittätern zu Boden gebracht wurde, kam sie dann an, näherte sich dem Geschehen bis auf wenige Meter, hatte freie Sicht, schaute sich das an und ging dann. Das ist die Frage, wie soll man das überhaupt bewerten? Mhm. War das jetzt ein Tatbeitrag oder war das nur einfach schaulustig zu gucken, boah, was ist da jetzt gerade plötzlich passiert?
Geholfen hat sie ja definitiv nicht.
Genau, sie hat keine einzige Tathandlung begangen. Die stand auch weiter weg. Aber durch die telefonische Aufforderung an ihren Sohn, also diese angebliche Aufforderung, man müsse zur Problemlösung gemeinsam dahin fahren und durch ihre fortwährende Präsenz am Tatort, darin hat die Staatsanwaltschaft eine Beteiligung an einem Mord gesehen, also an einem Racheplan, der dort durchgezogen werden musste. Mhm. Die Ehre muss wiederhergestellt werden, müssen uns dafür rächen, für diese üblen Beleidigungen, die da ausgesprochen worden sind.
Und dass sie die anderen Männer vor Ort auch dann so ein bisschen bestärkt hätte in dem, was sie da tun. Ne?
Ja.
Heftige Anschuldigung auf jeden Fall. Vorweg die Frage an dich, Hans, als du den Fall gesehen hast, dich damit befasst hast, was hast du gedacht und hast du da direkt alles durchblickt? Es ist ja schon alles wirklich sehr verstrickt. Ne?
Ja, es ist. Man muss erstmal die ganzen Personen klar bekommen.
Mhm.
Die Personen haben ja auch viele unterschiedliche Namen. Also jeder, der dort irgendwie in der Akte vorkommt, hat, sagen wir mal, 10 andere Namen.
Wahnsinn.
Teilweise sind es Alias-Namen, teilweise aber auch so ein bisschen familiär bedingt. Manche nehmen dem Vater den Namen des Vaters an, manche den Namen der Mutter.
Mhm.
Also man muss da erstmal so ein bisschen durchblicken. Sich also einen roten Faden durch die Personen verschaffen.
Mhm.
Dann haben wir das Problem gehabt, es gab ja schon Verurteilungen vom Landgericht Köln. Und wenn man dann so einen Fall übernimmt und weiß, oh, es gibt schon 2 Verurteilungen zur Höchststrafe, die sind zwar in der Revision anhängig, aber trotzdem, das Landgericht hat sich eine Meinung gebildet, dann besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier auch eine Verurteilung bei rumkommen könnte.
Mhm.
Insbesondere die Verurteilung in einem Fall, wo jemand auch nur vor Ort war, der sich auch nicht aktiv beteiligt hatte, der daneben stand, hat lebenslänglich bekommen. Dann stellt sich die Frage, was passiert mit einer Frau, die auch da stand? Aber ich muss sagen, es standen noch ganz viele andere Personen darum.
Mhm.
Den hätte man ja auch allen den Prozess machen müssen. Das ist ja nicht geschehen.
Und schon am 2. Prozesstag gab es für deine Mandante Medina eine Überraschung. Ihr Haftbefehl wurde nämlich aufgehoben.
Ja, nach 8 Monaten Untersuchungshaft kam sie frei. Der Grund war letztendlich auch ein juristischer Grund. Es gab eine Belastungszeugin. Und diese Belastungszeugin kam extra angereist und es war davon auszugehen, dass sie das, was sie im Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmung ausgesagt hat, dort auch wieder bekunden würde. Die hat also dieses Gerücht gestreut, sie war eine Zeugin vom Hörensagen, andere Personen hätten ihr zugetragen, dass sie geäußert hätte, da müsste man zur Problemlösung dahin.
Mhm.
So. Und die hat auch eine Identifizierung vorgenommen laut Aktenlage, nämlich die ist zu 1000% sicher, die Person X, die hat sie da beschrieben, dass das die Beschuldigte wäre, also die Medina.
Mhm.
Medina war auf dem Video überhaupt nicht zu erkennen. Man hatte sie nur von der Seite gesehen, mit einem Mantel. Sie hatte noch eine Gesichtsmaske, eine Corona-Maske auf. Das heißt, dass die Identifizierung war eigentlich unmöglich, man war auf andere Personen angewiesen. Da gab es eben Personen, die sagten, ja, wir kennen die und weil wir die kennen, können wir auch sagen, dass die das ist. Dann kamen aber im Prozess so kuriose Beschreibungen wie, ja, wir kennen die, weil die das ist, die trägt immer einen Zopf. Die hat aber keinen Zopf auf der Videoaufzeichnung. Keinem der Zeugen ist aufgefallen, dass sie die Gesichtsmaske trug. Das sah man im ersten Blick nicht, nur bei einer starken Vergrößerung.
Mhm.
Und da musste sich natürlich ein Zeuge den Vorhalt gefallen lassen, mal, wenn sie die Person beschreiben, warum schreiben sie nicht, dass sie eine Maske auf hat und sie die vielleicht trotzdem erkennen, beschreiben die ohne Maske. Also das scheint so ein bisschen tendenziös gewesen zu sein mit den Beschreibungen.
Okay.
Jedenfalls kam sie nach 8 Monaten raus, weil diese Belastungszeugin im Prozess die Aussage verweigert hatte.
Mhm.
Das ist ein klassischer Fall. § 52 gibt einem Zeugen das Recht, die Aussage zu verweigern, wenn man ein Familienmitglied belasten müsste.
Mhm.
Sie hatte in ihrer damaligen Aussage auch ihren eigenen Sohn belastet. Der war ja auch mit vor Ort.
Ah.
So, aufgrund dieser Aussage ist dann auch ein Haftbefehl gegen den Sohn erlassen worden. Das ist ihr da auf Vorhalt erstmalig offensichtlich bewusst geworden, dass sie da gemerkt hat, oh, ich habe da meinen Sohn belastet. Dann kam die Belehrung auch vom Gericht, sie können die Aussage verweigern.
Familienmitglied?
War Familienmitglied und da hat sie sich das überlegt, hin und her überlegt und sagte, ja, ich verweigere die Aussage. Da kam noch so die schlitzohrige Frage von einer beisitzenden Richterin, ob sie denn bereit wäre, dass man ihre damalige Aussage vorlesen könne. Könnte man da im Wege der Verlesung die Aussage einführen und wenn ein anderer Zeuge sagt, ja, damit bin ich einverstanden, wäre das auch ausreichend. Aber das war schon hart an der Befangenheitsgrenze, wenn ein Richter so vorgeht, im Grunde dem Zeugen was in den Mund legt, was er auch noch tun könnte, ist ja eigentlich nicht die Aufgabe. Aber die Zeugin war da ganz tough an der Stelle und sagte, nee, damit bin ich auch nicht einverstanden. Dann hat sie sich wieder verabschiedet und ist gegangen. Welche Folge löst das aus? Es gibt den Paragraph 252 Strafprozessordnung, da steht eben drin, die Aussage eines vor der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen, der erst in der Hauptverhandlung von seinem Recht, das Zeugen zu verweigern, Gebrauch macht, darf nicht verlesen werden.
Ah, okay, also es darf nicht weiterverwertet werden dann.
Genau. Es gibt da eben die einzigen Ausnahmen mittlerweile durch die Rechtsprechung entstanden, eine richterliche Vernehmung. Oder wenn ein Zeuge ausdrücklich bekundet, ich bin doch damit einverstanden, dass das im Wege der Verlesung eingeführt wird. Aber darüber muss dann ein Zeuge vorher auch qualifiziert belehrt werden. Das heißt, er muss bei der Vernehmung mitgeteilt bekommen, passen Sie auf, was wir hier jetzt machen, ist ein zusätzliches Beweismittel und auch wenn Sie das hinterher nicht mehr wollen, können wir es trotzdem gegen Ihren Willen im Prozess verwerten. Das wird oft auch ganz gerne vergessen von den Vernehmungsbeamten. Deswegen muss man als Verteidiger da immer genau hingucken, was ist da genau abgelaufen. Denn wir haben ja hier so eine Situation, wo die möglicherweise die objektive Wahrheit und die prozessuale Wahrheit auseinanderklaffen. Gibt da diesen berühmten Schulfall, wo der Mann seiner Frau einen Aschenbecher über den Kopf haut bei einem Streit. Dann wird der Mann angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung. Dann kommt die Frau in den Gerichtssaal und verweigert die Aussage. Andere Erkenntnisse gibt es nicht. Daraufhin wird der Mann freigesprochen. Obwohl jeder, der im Gerichtssaal weiß, dass er die Straftat begangen hat. Das kann man auch auf Vergewaltigung oder Tötungsdelikte übertragen. Ja, das gilt da genauso. Und das ist natürlich irgendwo so eine Überlegung, macht sich so ein bisschen Unbehagen breit. Andererseits, das formale Recht und die Strafprozessordnung steht gleichgeordnet neben der materiellen Rechtsordnung, nämlich dem Strafgesetzbuch. Das heißt also, das ist nicht minderwertig und deshalb eben zu Recht. Im Fall von Medina hat es bedeutet, so konnte im Prozess nicht mehr bewiesen werden, dass sie überhaupt am Tatort war. Weil auch diese 1000-prozentige Sicherheit war ja vom Tisch.
Zeugenaussagen sind ja eh immer so eine Sache, die sind ja eh immer sehr unsicher, wenn Leute sich da sehr, sehr sicher sind. Und dann hieß es in dem Fall von Medina also im Zweifel für die Angeklagte, weil man nicht richtig eindeutig beweisen konnte, war sie es oder war sie es nicht, ne?
Ja, ja, genau. Sie selber hat sich in der Sache nicht eingelassen. Sie hat gar nichts gesagt.
Erstmal abgewartet.
War auch, denke ich mal, eine richtige Entscheidung, sodass das Gericht neben der weggebrochenen Aussage natürlich auch Probleme der Identifizierung hatte. Wenn sie es vorher gesagt hätte, ich war da am Tatort, da hätte sie möglicherweise eine gefährliche Situation heraufbeschworen, weil ja die reine Anwesenheit am Tatort einer anderen Strafkammer für eine Verurteilung ausgereicht hat. Muss man sich mal vorstellen. So war es aber hier glücklicherweise nicht. Und man hätte sich natürlich auch in einem weiteren Gedanken machen müssen, was wollte die überhaupt? War das Neugierde? Ist sie da hingefahren, weil sie da immer hinfährt, weil das ein Treffpunkt war, wo die quasi sich logistisch abgesprochen haben, was sie so die ganze Woche übertreiben? Ja, das war so.
Und damit gibt's also einen Freispruch für Medina. Hättest du damit zu Beginn gerechnet?
Nein, hätte ich nicht mit gerechnet, weil die Lage eben psychologisch verfahren war. Man denkt dann so, jetzt hast du die Arschkarte erwischt. Es gab für den gleichen oder fast gleich gelagerten Sachverhalt schon Verurteilungen. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit kann man verhindern, dass jetzt hier auch eine Verurteilung erfolgt. Das heißt, so ein bisschen spielen einem natürlich dann auch die Eventualitäten in die Karten oder auch der genaue Blick auf die Möglichkeit, was kann man mit Zeugnisverweigerungsrechten machen? Wie kann man damit arbeiten? Und das ist ja die Aufgabe des klugen Strafverteidigers, dass er es schafft, den Sachverhalt so einzugrenzen, dass er für seine Zwecke dienlich wird. Mhm. Das heißt, das Gericht darf ja die Urteilsfeststellung nur auf dem Bereich, der verwertbar ist, stützen. Wenn es einem gelingt, dass bestimmte Bereiche der Verwertung durch ein Verwertungsverbot entzogen werden, dann ist das eine große Leistung. Der Sachverhalt verschlankt sich, wird immer kleiner und dadurch wird auch der Spielraum des Gerichts immer geringer, dagegen zu halten.
Mhm. Wir müssen auch noch eine Sache ansprechen, über die ich in den Unterlagen gestolpert bin, Hans. Medina steht da gleich mit mehreren verschiedenen Identitäten, teilweise mit unterschiedlichen Geburtstagen und Geburtsorten. Du hast es ja auch gerade angesprochen, das war nicht nur bei ihr so, das war auch bei anderen Teilnehmenden dieser ganzen Prozesse, bei anderen Angeklagten. Wie kommt das mit diesen Aliasen? Erklär uns das nochmal. Und wer ist Medina denn eigentlich?
Ja, wer ist Medina? Die Boulevardpresse hat ja immer geschrieben, wer ist diese große Unbekannte? Mhm. Wer ist dieses mysteriöse Phantom? Aha. Wer ist diese Frau, so lauteten die Überschriften. Ja, sie kommt aus einer Großfamilie. Innerhalb der Großfamilie gibt es eben verschiedene Stämme, die auch verschiedene Namen haben, sodass auch durchaus auch legal vorkommt, dass man mal den Namen des Nachnamen des Vaters, mhm, den Nachnamen der Mutter führt. Dann haben die oft mehrere Vornamen, 4, 5 Stück. Die wechseln die auch mal, was den Rufnamen betrifft.
Ah.
Und es kommt natürlich auch vor, dass man sich selber möglicherweise Aliasnamen verleiht, letztendlich zur Vertuschung oder Verschleierung von Kleinkriminalität.
Und was ich mich ja noch frage, gab es denn auch noch irgendwelche Konsequenzen für mir so oder wird es die geben wegen des Hassvideos? Ich meine, es war ja schließlich auch irgendwie Teil des Prozesses. Ne? Man hat sich das da ja auch angeguckt.
Das ist unbekannt. Also in den Akten findet man dazu nichts. Letztendlich wird es auch zumindest von Sichten der Strafverfolgungsbehörden keine Konsequenzen gegen mir so geben. Was er da gemacht hat, war ja möglicherweise auch in einem Zustand, wo er unzurechnungsfähig war. Das weiß man alles gar nicht. Mhm. Wird das auch nie aufklären können. Die Gefahr von anderer Seite ist ja viel, viel höher.
Mhm.
Das beweist ja dieser Fall.
Ja, und ganz davon ab, dass man ja auch den genauen Aufenthaltsort von mir so gar nicht so richtig weiß.
Ja, genau,
ne?
Genau. Der hält sich in Serbien, vielleicht in Bosnien-Herzegowina, irgendwo da auf, im Balkan. War für mich auch ganz interessant. Ich habe ja im Vorfeld zu diesem Prozess auch eine Reise in den Balkan unternommen, war in Bosnien-Herzegowina und habe dort eben mit möglichen Zeugen gesprochen, also flüchtigen Personen gesprochen, ob die bei der Aufklärung der Sache mithelfen könnten, ob die was Wesentliches dazu beitragen könnten.
Mhm. Für deinen Fall mit Medina.
Genau, damit man eben für Medina auch mögliche Entlastungszeugen präsentieren kann. Hatte dann auch die Schwiegertochter ausfindig gemacht von ihr, die eben auch entlastende Angaben machen wollte. Hab dann bei Gericht sogenanntes freies Geleit beantragt, weil ich mir nicht sicher war, ob gegen die möglicherweise auch ein Haftbefehl läuft, wenn sie da vor Ort gewesen wäre, weil sie Angaben machen kann. Dann wäre das durchaus denkbar gewesen. Und da gibt es dann die Möglichkeit, bei Gericht freies Geleit zu beantragen. Das bedeutet, man kann zu diesem Gerichtsprozess hinreisen, die Aussage machen, wieder zurückreisen, ohne festgenommen zu werden.
Okay.
Ist also dort geschützt. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man jemanden bewegen will, irgendwo hinzukommen und der vielleicht Gefahr laufen muss, festgenommen zu werden, dann kommt ja keiner.
Mhm.
Also muss man das irgendwie anders machen. Ich hatte dann noch überlegt, als zweite Möglichkeit, Videoaufzeichnung zu machen von dieser Vernehmung, von dieser Befragung. Letztendlich nur, um dem Gericht verdeutlichen zu können, wenn es darauf ankommt, hier gibt es Personen, die können Wesentliches dazu sagen. Das ist für mich mehr ein Beweisermittlungsbegehren. Aber sie werden dann nicht drumherum kommen, die zu laden. Ne? Wir haben ein paar Besetze, die sich auch anhören oder ansehen können. Es gibt wahrscheinlich viel mehr dazu zu sagen. Und das Gericht hätte die auch geladen.
Mhm.
Ne, haben sie auch zum Ausdruck gebracht. Aber der Staatsanwalt wiegelte dann ab und sagte, brauchen Sie da keine Gedanken machen, gegen die läuft also kein Haftbefehl.
Mhm. Okay.
Aber immerhin, es gab auch noch andere Personen, die man da befragen konnte, wo es schon wieder anders ausgesehen hätte.
Weißt du denn, wie Haydos Familie ansonsten mit seinem Tod umgegangen ist? Also wird es da noch weiter Nachwehen geben? Schwelt dieser Konflikt noch weiter? Und was hat das insgesamt mit der Familie gemacht?
Ja, das ist das große, große Problem. Denn auch Medina hat nach wie vor Angst. Die sagt ganz klar, sie ist ja ins Ausland sofort, hat sich nach der Haftentlassung ins Ausland begeben, weil sie gesagt hat, also ich habe hier so eine große Angst, dass ich das nächste Opfer werde, dass ich Opfer eines nächsten Lynchmordes werde. Von Strafverfolgungsbehörden habe ich gar nicht so große Angst gehabt, aber ich weiß, wozu man da fähig sein kann. Mhm. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen. Und sie war ja dann auch bei der Urteilsverkündung gar nicht mehr anwesend. Mhm. Sie ist ja dann in Abwesenheit verurteilt worden. Sie hat sich also absentiert einige Tage, bevor der Prozess weitergehen konnte. Und dann gibt es nach der Strafprozessordnung die Möglichkeit, dass man auch in Abwesenheit eines Angeklagten weiterverhandeln kann. Mhm. Man musste sie vorher nur darüber belehren, dass man, Achtung, wenn sie jetzt nicht kommen, sie können zwar hier gehen, Haftbefehl ist aufgehoben, sie sind frei, sie können machen, was sie wollen, aber wenn sie nicht zur nächsten Hauptverhandlung erscheinen, womit sie auch jetzt hier geladen werden, dann können wir in ihrer Abwesenheit verhandeln. Mhm. Und davon haben wir dann auch Gebrauch gemacht. Man wollte natürlich den Prozess dann auch schnellstmöglichst zu Ende bringen, das nicht weiß, wie lange in die Länge ziehen.
Wir haben hier im Podcast schon in verschiedenen Akten über Taten aus Rache gesprochen. In Akte 3 bei der Clanschießerei ging es auch um ein Video, das einen Vergeltungsschlag ausgelöst hat. Wir haben in Akte 6 über Ehrenmord und Blutrache gesprochen. Und auch in dieser Akte heute gibt es eindeutig Parallelen zu diesem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder was denkst du, Hans?
Ja, das Alte Testament wird ja immer gerne bemüht, ne? Bei Auge um Auge, Zahn um Zahn und da rechte Wange hinhalten, dann die linke. Zumindest in Ansätzen ähnelt die tödliche Bluttat einer Form der Blutrache. Das Prinzip bei der Blutrache ist allerdings streng genommen nur das Vergelten eines vorherigen Tötungsverbrechens und daran, soweit man weiß, fehlt es hier halt. Mhm. Bei der Blutrache werden erlittene Tötungen durch eigene Tötung gerecht, eben nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Familie des Opfers bestraft den Täter und seine Familie fast immer auch aus der Absicht heraus, die vermeintlich verlorene oder erniedrigte Familienehre wiederherzustellen.
Da hätten wir wieder den Begriff.
Genau, da haben wir wieder den Ehrbegriff, der natürlich im Bereich der Blutrache und Ehrenmord, den Begriff gibt es ja auch, besondere Bedeutung hat. Ne, unterschiedlich eben darin, bei der Blutrache geht es um einen Angriff einer Familie von außen und bei dem Ehrenmord wird innerhalb der Familie irgendetwas bereinigt.
Es ist ja allgemein schwer, Straftaten und einzelne Situationen immer in Schubladen zu stecken, aber ich denke, wir sehen hier auf jeden Fall Elemente davon. Und wie ich ja bereits vorhin gesagt habe, und darauf können wir uns auch, glaube ich, alle einigen, solche Taten haben am Ende einfach keine Gewinner, sondern nur Verlierer. Denn hier wird für was nicht wirklich Greifbares, was Immaterielles, Überhöhtes, wie die Ehre im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen gegangen und viel Leid in Kauf genommen. Befassen wir uns jetzt also mal mit etwas anderem, um vielleicht auch auf etwas andere Gedanken zu kommen. Hans, welche Akte liegt denn gerade noch ganz oben auf deinem Schreibtisch?
Ein Mandanten hat wieder die Vergangenheit eingeholt. Im letzten Jahr, im Sommer letzten Jahres, ist jemand verurteilt worden zu 3,5 Jahren wegen 2 Raubüberfälle auf Geschäfte, Aldi, Lidl und sowas. Mhm. Und wurde dann auch von der Haft verschont. Und jetzt wurde er wieder festgenommen, weil ihm der Vorwurf gemacht wurde, er hätte weitergemacht. Mehrere Überfälle neuerer Art begangen und so weiter. Er bestreitet das Ganze. Ich habe sofort erstmal jetzt einen Haftprüfungsantrag gestellt, um zu gucken, ob ich ihn da in der nächsten Woche wieder rauskriegen kann. Mhm. Wenn das stimmt, was er sagt, müsste dann eine Chance bestehen. Ich brauche aber zunächst die Akte. Ich warte fieberhaft darauf, dass die jetzt jede Stunde eintrifft.
Alle 14 Tage gibt's für euch eine neue Akte von Advokaten des Bösen. Damit ihr da keine Folge verpasst, könnt ihr uns folgen und abonnieren. Folgen geht aber auch auf Instagram und TikTok. Womit ihr uns wirklich helft, ist zum einen, wenn ihr unseren Podcast bewertet, da wo ihr ihn hört, oder wenn ihr uns an andere Leute weiterempfehlt, die gerne True Crime mögen. Das war's ansonsten für heute, Hans. Danke dir an dieser Stelle und bis bald.
Ja, und bitte unbedingt reinhören in Diagnose Verbrechen.
Genau, dein anderer Podcast. Ja, macht das auf jeden Fall. Den findet ihr natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Diagnose Verbrechen, True Crime und psychologische Hintergründe. Also tschüss, Hans.
Tschüss, Simone.